Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 28 und 29 der 13. Sure, der Sure Ra'd.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die Rechtgeleiteten und den inneren Frieden, zu dem sie finden, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Sie sind jene, die glauben und deren Herzen durch Gott gedenken, zur Ruhe und Zuversicht fanden. Gebt Acht, nur durch Gott gedenken finden die Herzen zur Ruhe und Zuversicht. Ihnen, die gläubig sind und gute Werke tun, wird ein reines Diesseits und beglückendes Jenseits zuteil.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Für Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 3. April 2024, gleich dem 15. Fadwardin 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Architektur. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Reihane, daheim und in der Gesellschaft. Zum Abschluss hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Architektur. Bleiben Sie dran!
Iranische Architektur.
Auch heute, liebe Hörerfreunde, geht es noch einmal um den Brückenbau im Iran. Vom 4. bis zum 11. Jahrhundert der islamischen Zeitrechnung, also vom 10. bis 17. Jahrhundert, gemäß gregorianischen Kalender, erlebte die Baukunst im islamischen Iran eine große Blütenzeit. Wir berichteten, dass die Könige der Safawiden-Dynastie viel Wert auf die Architektur legten. Davon zeugen zahlreiche historische Bauwerke, besonders die in Isfahan, von wo aus die Safawiden herrschten. Zu diesen Bauwerken gehören auch die historischen Brücken dieser Stadt, die über den Fluss Soyan-Derut führen. Beim letzten Mal haben Sie bereits eine dieser Brücken kennengelernt, nämlich Siyosepol. Auch die Khaju-Brücke von Isfahan ist ein Bauwerk, das sich sehen lassen kann. Diese Brücke ist wegen ihrer architektonischen Struktur und den schönen Verzierungen aus Kachelwerk die berühmteste Brücke von Isfahan. Sie trägt noch drei weitere Bezeichnungen, nämlich Shahi, Babaruknedin und Hassanabad-Brücke. Der Name Khaju kommt von Khaje. Khaje hießen die hohen Hofbeamten der Safawiden-Könige. Schah Abbas II. Gab 1650 nach Christus Anweisung zum Bau der Khaju-Brücke. Anscheinend wurde diese Brücke auf einem bereits vorhandenen älteren Brückensockel errichtet. Die Brücke ist 132 Meter lang und ihre Breite misst 12 Meter. Sie ist vom Boden des Brückenweges gemessen 10 Meter hoch und ihr Sockel ist 2 Meter breit. An 21 Stellen fließt das Wasser des Soyan-Flusses unter der Khaju-Brücke hindurch. Diese 21 Brückentore sind unterschiedlich groß und wurden aus geschliffenen Felsblöcken erbaut. In der Mitte des Flusses lassen sich diese Öffnungen durch Holztore schließen. Die Brückengänge bestehen aus gebrannten Ziegelsteinen. Die Khaju-Brücke diente mehreren Funktionen und zwar nicht nur zur Überbrückung des Flusses. Zum Beispiel wurden die Brückentore in der niederschlagsarmen Sommerzeit durch die Holztore geschlossen, um Wasser zu speichern, oder man teilte den Fluss in mehrere Wasserarme auf. Vor allen Dingen war diese Brücke auch ein beliebter Ausflugsort. Die Khaju-Brücke gliedert sich in 4 Stockwerke. Zu beiden Seiten des Hauptbrückenweges wurden viele kleine Stände errichtet. 51 an der Zahl, und in der Brückenmitte liegt ein schönes, mit Kacheln und Wandmalereien verziertes Gebäude. Der König zog sich gerne mit seiner Familie in diesen Pavillon in der Flussmitte zurück. Zu diesem Gebäude gehören 2 große Treppengänge, die in die unteren Stockwerke führen. Im Frühling und Sommer versammeln sich viele Isfahaner und Touristen auf und an der Khaju-Brücke. Auf beiden Seiten der Brücke schließen sich schöne Grünanlagen an. In dem Buch Abbasnome berichtet Mohammad Toher Wahid Qazvini über die Khaju-Brücke und ihre Festbeleuchtung anlässlich der Eröffnung. Ebenso ist aus diesem Buch über verschiedenen Feste, die an diesem Ort gefeiert wurden, zu erfahren. Zwischen den Brückenpfeilern sind breite Plateaus, von denen aus man von einem Ende zum anderen den unteren Brückenabschnitt sehen kann. Von diesen Plateaus führen Treppen bis zum Flussbecken herunter.
Die Safawiden bauten nicht nur in Isfahan, sondern auch an vielen anderen Orten Brücken. Nach den Safawiden, zum Beispiel zur Zeit der Rajan, wurden weniger Brücken errichtet. Auch die Bauweise veränderte sich und traditionelles Baumaterial wich Eisen und Beton. Die Brücken, die in den letzten 100 Jahren gebaut wurden, lassen sich unterscheiden nach Bogen, Stahl, Gerüst, Hängebrücken und so weiter. Gemäß der Funktion unterscheidet man nach Straßen- und Eisenbahnbrücken. Die Veresk-Brücke ist die berühmteste Brücke des letzten Jahrhunderts im Iran. Sie wurde 1936 nach Christus erbaut. Die Veresk-Brücke liegt in Mosandaran, einer Provinz in Nordiran. Es ist eine Eisenbahnbrücke und sie stellt die Bahnverbindung zwischen Süd- und Nordiran her. Die Veresk-Brücke überwindet das Tal zwischen 2 hohen Berggipfeln. Für ihren Bau wurden nur Zement, Sand und Ziegelstein verwendet und man verzichtet auf den Einsatz von Metall. Die Veresk-Brücke ist 110 Meter hoch und der Brückenbogen im Gemäuer 66 Meter weit. Die Brückenlänge beträgt 273 Meter. Diese Brücke wurde nach dem nahelegenden Dorf Veresk benannt. Sie bietet einen sehr schönen Anblick. Berühmt ist auch die Karun-Brücke. Sie gehört zu einer wichtigen Eisenbahnstrecke im Südiran und liegt ungefähr 110 Kilometer von Imam Khomeini-Hafen am Persischen Golf entfernt im Norden der Stadt Ahvaz in Khuzestan. Diese Brücke ist 1100 Meter lang. Die Brückenpfeiler sind aus Beton und Gestein und die Brücke selber aus Metallverstrebungen. Zu beiden Seiten führt ein Fußgängerweg aus Rundhölzern entlang. Eine andere Brücke von Ahvaz wurde zum Wahrzeichen dieser Stadt. Sie nennt sich Weiße Brücke oder Hängebrücke. Diese Weiße Brücke oder auf Persisch Polesefid wurde im Zweiten Weltkrieg gebaut. Sie beträgt 501 Meter in der Länge und misst fast 10 Meter in der Breite. Die Brückenbögen im Gemäuer sind weit. Während die Brückenpfeiler aus Beton bestehen, setzt sich die Brücke selber aus mächtigen Eisenverstrebungen zusammen. Diese Brücke ist ein Beispiel für den heutigen Brückenbau im Iran. Laut Angaben des Ministeriums für Transportwesen Irans gibt es mehrere tausend kleine und große Brücken im Iran. Zu ihnen gehören sowohl historische als auch moderne Brücken. Es gibt über 150 Brücken, die länger als einen Kilometer sind. Und ungefähr 50 Brücken, deren Hauptbrückenbogen im Gemäuer eine größere Weite als 50 Meter erreicht.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft.
Es wird in diesem Programm um die wichtige Stellung der Mutter gehen und darum, dass diese weibliche Position vom Westen planmäßig heruntergespielt wird. Die Familie ist der Kern einer Gesellschaft. Mit Beginn der Moderne haben soziale und strukturelle Änderungen in den westlichen Gesellschaften an dem Fundament der Familie und der Stellung der Frau gerüttelt. Materialistisch orientierte Denkschulen und die Bewegung des Feminismus haben auf destruktive und gefährliche Weise einen Wandel im Denken der Frau und in Bezug auf ihre Aufgaben ausgelöst. Was eine Mutter ihrem Kind beibringt, ist mehr als das, was ein Kind von seinem Lehrer hört. Eine Mutter kann in der Regel ihr Kind besser erziehen als der Vater. Sie trägt als Mensch und gegenüber Gott eine Verpflichtung gegenüber ihrem Kind, und ein Kind entwickelt dank ihrer Fürsorge seine Persönlichkeit in der Familie. Bis zu seinem 7. Lebensjahr verbringt ein Kind die meiste Zeit mit seiner Mutter. Gott hat in seiner Weisheit für Mann und Frau jeweils eine besondere Aufgabe vorgesehen. Es leuchtet ein, dass die Vollendung eines Menschen, ob Mann oder Frau, davon abhängt, dass er die Aufgaben, die ihm aufgetragen wurden, richtig erfüllt. Die Mutter ist der erste Mensch, von dem ein Kind etwas lernt. Sie ist die erste, bei dem ein Kind zur Schule geht, um Erziehung zu erfahren und für das Leben zu lernen. Sie formt das Denken und den Charakter und Geist des Menschen. Ein Kind wird in einem solchen Maße von dem beeinflusst, was die Mutter tut und sagt, dass diese der Gesellschaft eine neue Generation, so wie sie es sich wünscht, übergeben kann. Gute Mütter können der Gesellschaft und der Geschichte der Menschheit große Frauen und Männer übergeben und auf diese Weise ihren Beitrag zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Menschheit leisten. Der verstorbene Begründer der Islamischen Republik Iran, Imam Khomeini,
hat im Zusammenhang mit der Wiederbelebung der Rechte und der Würde der Frau ihre Rolle als Mutter unterstrichen und über den hohen Rang der Mutter und den hohen Rang der Frau als Mensch gesagt. Ihr Frauen seid es würdig, Mutter zu sein. Ihr seid in Bezug auf diese Würde den Männern voraus und tragt die Verantwortung für die Erziehung der Kinder unter eurer Obhut. Der Schoß der Mutter ist die erste Schule für ein Kind. Eine gute Mutter erzieht ihr Kind gut, und wenn eine Mutter, Gott verhüte es, vom Weg abgewichen ist, dann verlässt das Kind den Schoß dieser Mutter als jemand, der vom Weg abgekommen ist. Was die Mutter sagt, ihre Art und ihr Handeln wirken sich auf die Kinder aus. Frau Sheida Nikuravin, Doktorandin für islamisches Religionsrecht und Grundlagen, zählt zu den angesehenen Dokumentarfilmemachern im Iran. Im Jahre 2015 hat sie mit einer Dokumentation unter dem Titel »Ohne Grenzen mit Hijab« begonnen, verschiedene Länder bereist und mit erfolgreichen Frauen Gespräche geführt. Zu den Büchern, deren Lektüre sie nachdrücklich empfiehlt, gehört ein Buch namens »Divided we fall«, wir stürzen, wenn wir gespaltet sind. Dieses Buch hat der Amerikaner Bryce Christensen geschrieben. Frau Nikuravin sagt, Christensen betrachtet es als eine große Gefahr, ähnlich der Gefahr eines militärischen Angriffes, dass die Rolle der Mutter in den westlichen Gesellschaften aufgegeben wird. Dieser Autor ist der Meinung, dass es außer der Mutter niemand anderen gibt, der den Kindern Werte beibringt und sie ermutigt, ihre Heimat zu verteidigen. Er sagt, es würde in den USA ohne Mütter keinen guten Soldaten mehr geben, und infolgedessen würden sich die Tore für jeglichen militärischen Angriff öffnen. Frau Nikuravin, ehemalige Leiterin des Präsidialbüros für internationale Frauenstudien Irans, sagt mit Hinweis auf den Sieg der Islamischen Revolution, das Ende der westlichen Vorherrschaft und das Scheitern des Westens mit militärischen Angriffen, der amerikanische Historiker Michael Arthur Liddin, einer der bedeutenden Architekten der Projekte der samtenen Revolutionen im Weißen Haus, hat erklärt, da die Islamische Revolution im Iran aus der Mitte der Volksmassen hervorgegangen ist, müssen wir diese Bürger ins Visier nehmen, damit wir die Islamische Revolution von innen heraus schwächen. Michael Liddin ist ein neokonservativer Analyst für Außenpolitik und war als Berater in dem Nationalen Sicherheitsrat und dem US-Außenministerium tätig. Er ist der Meinung, dass die Frauen einer Gesellschaft die beste Zielgruppe für ein Umsturzprojekt sind. Er sagt, um eine Gesellschaft zu zerstören, muss man versuchen zu erreichen, dass die Frauen ledig bleiben oder, falls sie sich auf eine Ehe einlassen, diese schnell zerstört wird oder zur emotionalen Trennung führt. Die Frauen bilden ungefähr die Hälfte jeder Gesellschaft. Im Rahmen des Neokolonialismus werden durch Verbreitung von feministischen Gedanken die Frauen wegen ihres Einflusses auf die Gesellschaft als Zielgruppe ins Visier genommen. Die westlichen Verfechter des Imperialismus haben sich als erstes Ziel die Zerstörung der Familie vorgenommen und zweitens streben sie danach, den Individualismus unter den Mitgliedern einer Gesellschaft zu fördern. Sie wollen deshalb die Familie zerstören, weil durch sie Werte weitergegeben werden, dies aber nicht mehr geschieht, wenn keine Familien mehr gegründet werden oder wenn die Familien auseinandergehen. Individualismus ist die unweigerliche Folge des Humanismus und des Säkularismus. Bei Verbreitung des Individualismus verblassen die sozialen Positionen wie die der Mutter oder der Ehefrau, und anstelle dessen ist nur vom Individuum, vom Einzelnen die Rede. Beim Individualismus werden Triebe, subjektive Verlangen und materielle Freuden den Werten und der Sozialethik gegenüber bevorzugt. In einem solchen System wird die Abtreibung gesetzlich erlaubt und ein Zusammenleben beider Geschlechter legalisiert, ohne dass sie jegliche moralische und gesetzliche Verpflichtung übernehmen müssten. Geschlechtliche Beziehungen sind Männern und Frauen freigestellt, die Homosexualität wird unterstützt und es gibt viele Alleinerzieherfamilien und außereheliche Kinder. Dies alles sind Folgen des Individualismus und davon, dass die Frauen von ihrer Rolle als Mutter abgehalten werden. Dies sind sämtliche Initiativen seitens der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten. Parallel zum Individualismus hat der Feminismus, ein Produkt der Aufklärung in Europa, die Frauen in einen Zustand versetzt, dass sie nicht mehr an der Rolle einer Frau interessiert sind. Ende der 60er Jahre haben die Feministen ihren Kampf gegen die traditionelle Familie begonnen. Ihr erster Angriff galt der Position der Hausfrauen in der Familie. Man wollte sie für den Arbeitsmarkt gewinnen, mit dem Ziel, dass sie im Bereich der Wirtschaft und Politik genauso stark werden wie die Männer. Der Feminismus behauptet, dass die Frauen von ihren wirtschaftlichen und politischen Verpflichtungen ferngehalten würden, wenn sie zu stark als Ehefrau und Mutter abhängig sind. Daher stellten sich die Feministen gegen Aufgaben der Frau, wie die der Mutter oder der Ehefrau, und gegen die Gründung von traditionellen Familien. Der Wandel in der Institution Familie war vor dem 20. Jahrhundert noch langsam verlaufen, beschleunigte sich jedoch während der Industrialisierung. Er verstärkte sich besonders dadurch, dass die Frauen auf dem Arbeitsmarkt erschienen und ihr Platz daheim als verantwortungsvolle und liebevolle Mutter leer wurde. Der Zusammenbruch der traditionellen Familienstrukturen war ein Prozess, der auch die Grundlagen für Mütter und Väter durcheinanderbrachte. Durch ihn wurde ihre jeweilige Rolle nicht nur an den Rand gedrängt, sondern aus dem Haus verbannt. Den Frauen wurde die Gelegenheit genommen, ihre Rolle als Mutter und als Ehefrau in einer Form, wie die Familie sie braucht, auszuüben. Der verstorbene Anführer der Islamischen Revolution, Imam Khomeini, hat über die Rolle der Frauen als Mütter gesagt: »Wir sind in der Gegenwartsgeschichte laufend Zeuge davon gewesen, dass die fremden Mächte, die Länder der Dritten Welt und die islamischen Gesellschaften dazu angespornt haben, von den Aufgaben der Mütter Abstand zu nehmen und die Kinder von der liebevollen Obhut der Mutter zu trennen. Die westlichen Bewegungen, die angeblich die Rechte der Frauen verteidigen wollten, haben im Rahmen der Beseitigung der Ungleichheit für die Frauen auf dem Arbeitsmarkt die Rolle der Frauen als Mutter und Erzieherin der Kinder als einen Faktor dafür dargestellt, dass die Frauen im Beruf zurückbleiben. Aber es ist deutlich zu erkennen, dass für diese Leute die Heranbildung der kommenden Generation und die Erziehung der Kinder und Verwaltung und Regulation von Emotionen innerhalb des Hauses nicht sonderlich von Bedeutung sind. Liebe Hörerfreunde, dies war unser heutiger Teil aus der Sendereihe Reihane – Daheim und in der Gesellschaft. Wir hoffen, er hat Ihr Interesse gefunden.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hesamuddin Serraj mit dem Titel Saz o Avaz, das heißt Instrument und Gesang.
فرهادم و سوزش شیرین دارم اینا امید القام یار دی داغت ز کفم رفت و ندانم چه کنم یادش همیشه در دل غمگین دارم اون شب که همه میکده ها باز شوند یاران خرابات هم فارز ردیب در کنار محبوب تو ما شیرین لبای شیرین خطا شیرین گفتار آن کیست که با این همه فرهاد تو گرفتم ساغری از دست مستی تا که دستی. بوتی چون تو کجا دم پردماند مگر از ننگ چون من بود پرستی.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sondersendereihe Ramadan, der Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens.
Wie schön sind die Augenblicke des Gottesdienerseins gerade in der Zeit vor Beginn des Morgens, wenn die Begeisterung für die Anflehung Gottes die Gläubigen zur Begegnung mit dem geliebten Freund drängt und sie nicht mehr schlafen lässt. Die Menschen, die in diesem Monat im Zeichen Gottes fasten, Gott preisen und den Bedürftigen helfen, können sich freuen. In der Tat gebührt ihnen ein Platz in den ewigen Gärten. Während viele andere noch tief in den Schlaf versunken sind, erheben sie sich in Freude auf die Gottespreisung von ihrem Bettlager. Mit der rituellen Waschung vorbereitet knien sie an der Schwelle zu der göttlichen Audienz nieder und verbeugen sich tief vor ihrem Herrn. Sie berühren mit der Stirn die Erde und bitten Gott inständig um Vergebung ihrer Sünden. Diese kostbaren Augenblicke vor dem Beginn des Morgens sind voller Transparenz. Das Herz der Betenden gerät in Verzückung über die göttlichen Lichtstrahlen. Sie und alle Teilchen ihrer Existenz sind der Gottesanbetung gewidmet. Im Heiligen Koran wird in den Versen 16 und 17 der Sure 3 ein weiteres charakteristisches Merkmal der Gottesfürchtigen beschrieben, nämlich dass sie vor dem Anbruch des Morgens um Vergebung bitten. Dort steht, die sagen, Herr, wir glauben, vergib uns unsere Schuld und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Die gegenüber den Härten und um Gottes Wort zu befolgen und sich von der Sünde abzukehren, geduldig und wahrhaftig und demütig ergeben sind und die Spenden geben und vor dem Anbruch des Morgens um Vergebung bitten. Das Gespräch zu Gott in der Nacht ist im Islam von großem Wert. Es stärkt den Geist und ist fruchtbar. Im Monat Ramadan sind diese Gebete und Anflehungen von ganz besonderer Art. Diäten aus dem Hause des Propheten sallallahu alaihi wa sallam haben besondere Gebete für die letzten Nachtstunden im Monat Ramadan hinterlassen. Es sind Gebete mit einem sehr schönen tiefen Inhalt und sie stellen eine wunderbare Verbindung zwischen dem Diener Gottes und Gott her. Besonders bekannt sind das Abu Hamza Somali und das Du'a-i Sahar Sahar-Gebet. Die Großen der Religion haben wie kein anderer die nächtlichen Gebete geliebt. Aber wir begegnen auch heute noch herausragende Gottesdienern, die sich durch ihre nächtlichen Gebeten die Tore zur Erkenntnis öffnen. Ein bekanntes Gesicht unter ihnen ist Imam Khomeini Rahmatullah Alai, der verstorbene Führer der Islamischen Revolution. Ein Mitglied seiner Familie hat erlebt, wie er in der Abgeschiedenheit seines Zimmers des Nachts im Monat Ramadan in das Gespräch zu Gott vertieft war und heftig weinte. Der Prophet hat gesagt, die Ehre des Gläubigen liegt darin, in der Nacht mit dem Gebet zu verbringen, und seine Größe liegt darin, nicht auf andere Menschen angewiesen zu sein. Das frühe Aufstehen birgt viele Vorzüge in sich. Es erfrischt Körper, Geist und Denken des Menschen und bringt ein langes Leben. Ein Forschungsprojekt in Frankreich hat ergeben, dass das Aufstehen in aller Früh gefährliche Komplikationen hinsichtlich der Hirnfunktion und der Blutgefäße im Gehirn, wie zum Beispiel dem Hirnschlag, vorbeugt. Laut Projektteilnehmern schlägt das Herz in den ersten Morgenstunden nach dem Schlaf ruhiger. Das Frühaufstehen lässt Nerven und Seele ruhiger sein. Dr. Golzadi, ein iranischer Psychologe, sagt, das frühe Aufstehen vom Schlaf wirkt sich außerordentlich positiv auf die gute Laune aus. Es gibt ein antidepressives Hormon, welches den Blutzucker erhöht und dessen Konzentration sich im Laufe des Tages ändert. Es nennt sich Cortisol. Die Konzentration dieses antidepressiven Hormons ist in der Morgenfrüh auf seinem höchstmöglichen Stand. Daher verspürt der Mensch zu dieser Zeit eine größere Ruhe und eine besondere Fröhlichkeit. Ein Mensch, der früh aufsteht, besitzt die nötige Energie für einen gelungenen Tagesablauf. Besonderen Frohsinn spendet darüber hinaus das Gebet zu Gott, und sei es noch so kurz. Man hat festgestellt, dass die Mehrheit der Menschen, die in der Nacht zum Beten aufstehen, sehr positiv zum Leben eingestellt sind. Ja, der Monat Ramadan ist eine Gelegenheit, dieses Frühaufstehen für das vertrauliche Gespräch zu Gott einzuüben.
Die Wahrhaftigkeit ist ein weiteres Merkmal für rechtschaffene Menschen. In dem Vers 119 der Sure Mo'ede, Sure 5, spricht Gott: Dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nützt. Ihnen werden Gärten zuteil, in deren Niederungen Bäche fließen und in denen sie ewig weilen werden. Gott hat Wohlgefallen an ihnen und sie an ihm. Das ist das große Glück. Wahrhaftige Menschen sind meistens sehr mutig, offen und von einem festen Charakter, während Lügner sich ängstigen, heucheln und charakterlich schwanken. Psychologen führen es auf innere Probleme zurück, wenn jemand ständig lügt. Ein Lügner fürchtet sich davor, dass seine Lügen an den Tag kommen und er sich selber irgendwann verspricht. Aber jemand, der die Wahrheit sagt, hat diese Probleme nicht und besitzt innere Ruhe. Wie moderne medizinische Versuche zeigen, verbraucht der Mensch beim Lügen weitgehend mehr Energie als in Situationen, wo er die Wahrheit sagt. Aus diesen Versuchen resultiert, dass die Ehrlichkeit die Hirnleistung stärkt. Der Ehrliche kommt in den Genuss des Vorteils, dass die anderen ihm Vertrauen schenken, da sie keinen Widerspruch zwischen dem, was er sagt und dem, was er tut, feststellen. Da der Mensch ein geselliges Wesen ist und im Verband mit anderen lebt, ist das Vertrauen der anderen für ihn wichtig, denn kollektives Handeln ist nur möglich, wenn die Beteiligung anderer Vertrauen und Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit herrschen. Einer der Gefährten des Propheten kam zu ihm und sagte, manchmal sündige ich, ohne es zu wollen. Er bat den Propheten, zeig mir einen Weg, mich von den Sünden ganz abzukehren. Der Prophet empfahl ihm, lüge nicht. Da fragte ihn der Mann, ist das alles? Der Prophet antwortete, ja, das genügt. Der Mann ging, aber nach einer Weile hatte er wieder einige Sünden begangen. Und da dachte er bei sich, was er bloß dem Propheten antworten solle, wenn er fragt, ob er nicht mehr sündigt. Er hatte doch dem Propheten versprochen, ehrlich zu sein und nicht mehr zu lügen. Dieser Punkt, nämlich die Enthaltsamkeit von der Lüge, half diesen Gefährten des Propheten, sich zu verändern und ein rechtschaffener Mensch zu werden. Der Koran fordert in der Sure Ihzab, Sure 33, die Menschen auf, Recht und Wahrheit zu sagen, weil dies ihr Tun heilt und sich enorm auf die Vergebung ihrer Sünden auswirkt. Es leuchtet ein, dass eine Voraussetzung dafür, dass wir rechtschaffen handeln, darin besteht, dass das, was wir sagen, frei von der Lüge ist und dass wir uns das sagen, was der Wahrheit entspricht. Ja, die Wahrhaftigkeit ist wie ein Wundermittel und unterstützt den Menschen bei der Erreichung würdiger Charaktereigenschaften. Aristoteles hat gesagt, die Ehrlichkeit gleicht einem Schatz. Je mehr sie zum Vorschein tritt, desto mehr Freunde findet sie. Die Lüge aber ist wie die verborgene Flamme eines Feuers. Je mehr sie zum Vorschein kommt, desto stärker ist ihr Brennen und ihr Unheil.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.